Rainer, lies mal vor.
Kapitel 3. Als wir den Strand erreichten, sah ich unten im Boot, das uns zur Insel hinüberfahren sollte, eine Sichel und zwei Spaten liegen. Alle drei Gegenstände anscheinend ganz neu.
»Was sollen die Sachen, Jupp?« fragte ich.
»Es seien Sichel und Spaten, Massa.«
»Sehr richtig, aber was sollen sie da?«
»Es seien das Sichel und Spaten, was ich kaufen müssen für Massa. Ich habe verteufelt viel Geld dafür gegeben.«
»Aber im Namen von allem, was geheimnisvoll ist, was will denn Massa Will mit Sichel und Spaten?«
»Das seien mehr, als ich wissen. Und der Teufel hole mich, wenn es nicht auch mehr sein als Massa selbst wissen. Aber es seien alles von das Käfer kommen.«
Da ich sah, dass Jupiter, dessen ganzer Verstand von das Käfer eingenommen zu sein schien, keine befriedigende Antwort zu erlangen war, stieg ich in das Boot und hisste das Segel. Ein guter, starker Wind brachte uns bald in die kleine Bucht nördlich von Fort Moultrie, und nach einem Marsch von etwa 2 Meilen kamen wir bei der Hütte an. Es war gegen 3 Uhr nachmittags. Legrand hatte uns mit Spannung erwartet. Er ergriff meine Hand mit so heftigem Druck, dass es mich beunruhigte und in meinem vorgefassten Verdacht bestärkte. Sein Gesicht war geisterhaft bleich und seine tiefliegenden Augen leuchteten in unnatürlichem Glanz. Nach einigen Erkundigungen über sein Befinden fragte ich, da ich nichts Besseres zu sagen wusste, ob er den Skarabäus inzwischen von Leutnant G. zurückgehalten habe.
»Oh ja«,
erwiderte er heftig errötend,
»ich bekam ihn am nächsten Morgen. Nichts könnte mich hier veranlassen, mich von diesem Käfer zu trennen. Wissen Sie, dass Jupiter mit dem Käfer ganz recht hatte?«
»Inwiefern?« fragte ich mit einer traurigen Ahnung im Herzen.
»In seiner Meinung, dass der Käfer wirklich ganz von Gold sei.«
Er sagte dies mit tief ernster Miene, und ich fühlte mich unsagbar erschüttert.
»Dieser Käfer soll mein Glück machen«,
fuhr er mit triumphierendem Lächeln fort.
»Er soll mich in mein Erbgut wieder einsetzen. Ist es da ein Wunder, wenn ich ihn preise? Da Fortuna für gut befunden hat, ihn mir zu schenken, brauche ich ihn nur richtig anzuwenden, um zu dem Gold zu kommen, zu dem er der Wegweiser ist. Jupiter, bring mir den Skarabäus.«
»Was? Das Käfermesser? Ich möchte ihn lieber nicht anrühren. Massa müssen selber holen.«
Hierauf erhob sich Legrand mit ernster, würdiger Miene und brachte mir das Tier aus seinem Glasbehälter. Es war ein prächtiger Skarabäus und damals den Naturforschern noch unbekannt, also natürlich in wissenschaftlicher Hinsicht von großem Wert. Er hatte 2 runde schwarze Flecken am oberen und einen länglichen am unteren Ende des Rückens. Die Flügel waren außerordentlich hart und glänzend und erschienen durchaus wie poliertes Gold. Das Gewicht des Insektes war sehr bedeutend, und wenn ich alles in Betracht zog, so konnte ich Jupiters Ansicht kaum verurteilen. Was ich aber von Legrands Zustimmung dazu denken sollte, konnte ich beileibe nicht sagen.
»Ich schickte nach Ihnen«,
sagte er in bedeutungsvollem Ton, nachdem ich den Käfer untersucht hatte,
»ich schickte nach Ihnen, damit ich Ihren Rat und Beistand erhielte bei der Verfolgung des vom Schicksal und vom Käfer angedeuteten Glücksweges.«
»Mein lieber Legrand«, rief ich ihn unterbrechend, »Sie sind sicherlich leidend und sollten lieber irgendein Mittel dagegen anwenden. Gehen Sie doch ins Bett, und ich will ein paar Tage bei Ihnen bleiben, bis Sie es überwunden haben. Sie fiebern und...«
»Fühlen Sie meinen Puls«,
sagte er. Ich fühlte und fand, um die Wahrheit zu sagen, auch nicht das leiseste Anzeichen von Fieber.
»Aber Sie könnten krank sein, ohne Fieber zu haben. Erlauben Sie mir, dies einmal Ihnen Vorschriften zu machen. Vor allem gehen Sie zu Bett. Ferner...«
»Sie irren sich«,
fiel er ein.
»Ich fühle mich so wohl, als ich es bei der Aufregung, unter der ich leide, nur irgendwie sein kann. Wenn Sie mich wirklich gesund wünschen, so werden Sie diese Aufregung von mir nehmen.«
»Und wie kann dies geschehen?«
»Sehr einfach. Jupiter und ich unternehmen eine Wanderung in die Hügel auf dem Festland und brauchen bei dieser Fahrt die Hilfe irgendeines Menschen, in den wir Vertrauen setzen dürfen. Da sind Sie der Einzige. Ob wir nun Erfolg haben oder nicht, die Aufregung, in der Sie mich sehen,
wird geschwunden sein. »Es liegt mir daran, Ihnen gefällig zu sein«, erwiderte ich. »Doch wollen Sie damit sagen, dass dieser höllische Käfer zu Ihrem Ausflug in die Berge in irgendwelcher Beziehung steht?«
»Allerdings.«
»Dann, Legrand, muss ich Ihnen sagen, dass ich bei einem so unsinnigen Vorhaben keine Rolle übernehmen kann.«
»Tut mir leid, sehr leid, denn dann müssen wir es allein versuchen.«
»Allein versuchen? Der Mann ist verrückt«, dachte ich.
»Doch halt! Wie lange gedenken Sie, fortzubleiben?«
»Voraussichtlich die ganze Nacht. Wir werden sogleich aufbrechen und jedenfalls bei Sonnenaufgang zurück sein.«
»Und wollen Sie mir auf Ehre versprechen, dass Sie heimkehren und meinem Rat wie dem Ihres Arztes folgen wollen, sobald diese Grille vorüber und die Käfergeschichte, großer Gott, zu Ihrer Befriedigung erledigt ist?«
»Ja, ich verspreche es. Und nun lassen Sie uns gehen, denn wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Mit schwerem Herzen begleitete ich meinen Freund. Wir brachen gegen 4 Uhr auf. Legrand, Jupiter, der Hund und ich. Der Schwarze schleppte Sichel und Spaten. Er hatte darauf bestanden, alles zu tragen, mehr aus Besorgnis, jegliches Werkzeug aus dem Bereich seines Herrn fernzuhalten, als aus übertriebenem Pflichteifer oder Liebenswürdigkeit. Er war äußerst mürrisch und das verfluchte Käfer waren die einzigen Worte, die ihm auf der Wanderung entschlüpften. Ich selbst war mit ein paar Blendlaternen bepackt, während Legrand sich mit dem Skarabäus begnügte, der an einem Bindfaden baumelte, den er mit der Miene eines Zauberers im Gehen hin und her schwenkte. Als ich diesen letzten klaren Beweis von der Geistesverwirrung meines Freundes gewahrte, konnte ich kaum die Tränen zurückhalten. Ich hielt es jedoch für das Beste, wenigstens vorläufig, bis ich energischere Maßnahmen mit Aussicht auf Erfolg anwenden konnte, seinen Wahn zu dulden. Inzwischen versuchte ich, freilich ganz vergeblich, ihn über den Zweck der Expedition auszuhorchen. Nachdem er mich dahin gebracht hatte, ihn zu begleiten, schien er nicht gewillt, sich über unwichtige Dinge zu unterhalten und ließ sich auf alle meine Fragen zu keiner anderen Antwort herbei als
»Abwarten!«
Wir kreuzten die Bucht mit Hilfe eines Bootes, erklommen die Höhe am Ufer des Festlandes und schritten in nordwestliche Richtung fort, durch eine Wüste und einsame Gegend, wo keine Menschenseele zu erspähen war. Legrand ging mit großer Sicherheit voran und blieb nur hier und da einen Augenblick stehen, um gewisse Wegzeichen, die er bei früherer Gelegenheit selbst gemacht zu haben schien, zu befragen. In dieser Weise zogen wir etwa 2 Stunden dahin, und die Sonne ging gerade unter, als wir in eine Gegend gelangten, die noch unendlich viel trauriger war als die bisher durchwanderte. Es war eine Art Hochebene nahe dem Gipfel eines fast unersteigbaren Berges, der von unten bis oben dicht bewaldet war und hier und da riesige Felsblöcke trug, die lose auf dem Boden zu liegen und am Hinabrollen ins Tal lediglich durch die Bäume gehindert zu sein schienen, an deren Stämmen sie sich lehnten. Tiefe, nach allen Richtungen sich hinziehende Schluchten gaben der Landschaft einen noch düsteren, ernsten Charakter. Die natürliche Plattform, zu der wir emporgeklommen, war dicht mit Brombeergestrüpp überwuchert, durch das wir uns ohne die Hilfe der Sichel nicht hätten hindurchdringen können. Auf Anordnung seines Herrn machte Jupiter sich daran, uns einen Weg zu einem ungeheuren Tulpenbaum zu bahnen, der in Gesellschaft von 8 bis 10 Eichen auf der Höhe der Ebene stand. Der Tulpenbaum überragte sie alle, überbot auch an Mächtigkeit und Laubfülle, an Ausspannung der Äste und Majestät der Erscheinung alle anderen Bäume, die ich je gesehen. Als wir diesen Baum erreichten, wandte sich Legrand an Jupiter mit der Frage, ob er wohl den Baum erklimmen könnte. Der Alte schien durch diese Frage nicht wenig verblüfft und gab zunächst keine Antwort. Schließlich trat er an den riesigen Stamm heran, ging langsam um ihn herum und betrachtete ihn mit prüfenden Blicken. Als er damit fertig war, sagte er nur,
»Ja, Massa, Jupp erklettern jedes Baum. Was gesehen im Leben?«
»Dann also hinauf mit dir«,
So schnell als möglich. Es wird bald nicht mehr hell genug sein, um das zu sehen, um was es sich hier handelt.«
»Wie weit ich müssen hinaufgehen?«
fragte Jupiter.
»Klettere nur zuerst den Stamm hinauf, dann werde ich dir sagen, welchen Weg du nehmen musst. Und hier, halt! Nimm den Käfer mit dir!«
»Den Käfer, was er will? Das Goldkäfer?«
schrie der Schwarze entsetzt zurückweichend.
»Warum, das tote Käfer müssen hinauf auf das Baum? Verdammt, wenn ich das tun!«
»Wenn du dich fürchtest, Jupp, so ein großer, starker Schwarzer wie du bist, einen harmlosen kleinen Käfer in der Hand zu halten, so kannst du ihn hier am Strick tragen. Aber wenn du ihn nicht auf irgendeine Weise hinaufbringst, zwingst du mich, dir mit der Schaufel hier den Schädel einzuschlagen.«
»Was muss er denn haben?«
sagte Jupp, der sich augenscheinlich schämte und nachgiebiger wurde.
»Immer wollen Streit machen mit altes Nigger. Alles gewesen nur Spaß. Ich das Käfer fürchten, was mich kümmern das Käfer.«